HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Götz Ali. Unbequemer haben wir sie genannt. Das müssen wir differenzieren. Gastgeber Johanan Schelljem. Götz Ali, es ist nicht zu übersehen, dass Sie im Gegensatz zu vielen deutschen Historikern die Deutsche Journalistenschule in München besucht haben. Ihre Bücher bemühen sich um eine Lesbarkeit, um eindrückliche Indizien, die ausgebreitet werden, sodass der Leser möglichst selbst, die Leserin möglichst selbst zu dem Schluss kommt, den Sie nahelegen. Wo endet Ihr Journalismus und wo und wie begann Ihre Arbeit als Historiker?
Also der Gedanke, Historiker zu werden, ist ganz alt. Also in der Oberstufe in Bayern wurden wir immer zu befragt, was wir werden wollten. Und da steht in allen Fragebögen Historiker. Und ich habe damals viel gelesen. Ich habe mir Bücher gekauft zum Dritten Reich, etwa die Anatomie des SS-Staates, Dinge, die ich noch heute habe. Ich bin in Vorträge von Fritz Bauer gegangen und bin dann, das war zufällig, habe halt diese Aufnahmeprüfung gemacht und sofort nach dem Abitur bestanden, an der Deutschen Journalistenschule gelandet. Und was dann eigentlich dazwischen kam, war gar nicht so sehr der Journalismus, sondern die 68er-Bewegung. Die hat mich weit weggeführt. Und ja, erst 10 Jahre später wieder zu diesen Themen, auch zeitgeschichtlichen, historischen Themen gebracht. Ich will aber noch etwas sagen. Man sagt in Deutschland, in England ist das ja ganz anders. Ja, ich schreibe relativ schnell und flüssig und mache das mit so einem Unterton, als wäre das nicht gut. Ich finde, Geschichte hat was mit Geschichten erzählen zu tun und die meisten deutschen Zeithistoriker beherrschen diese Kunst überhaupt nicht. Überwiegend, also mehr als 50%, schreiben einen miserablen, unlesbaren Stil, den niemand lesen kann und offenbar auch niemand lesen soll. Es gibt aber in Deutschland gute Historiker. Wenn ich an Arno Borst denke, den Medievisten, oder an Johannes Fried, auch ein Medievist, oder an Gustav Seibts Bücher, dann gibt es das. Nur sind wir da in der Minderheit und zu dieser Minderheit möchte ich gehören.
Götz Ali, welche biografischen Elemente hatte Ihre Beschäftigung mit dem Dritten Reich?
Also der Ausgangspunkt liegt ganz zweifellos erstmal in der Familie, in der Nachkriegsgeschichte. Ich bin 47 geboren, wir haben in zertrümmerten Städten gespielt. Ich erinnere mich an die HJ-Lieder, die mein Vater gesungen hat, Soldatenlieder, wenn er im Auto müde wurde und sich irgendwie wach hielt. Die kann ich Ihnen noch auswendig vorsingen, wenn Sie wollen.
Das war nicht Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
Nein, das waren Es zittern die morschen Knochen und Ähnliches. Oder Die Glocken stürmten vom Bernwardsturm. Natürlich kam das Jugendbewegte auch hinein.
Sie haben Ihren Vater nicht als Täter kritisiert, sondern als einen zögerlichen jungen Menschen, auf den der Nationalsozialismus aufgrund von materiellen Privilegien eine große Anziehungskraft ausübte.
Naja, mein Vater war 20, 1933, und konnte nicht studieren und geriet dann in ein jüdisches Unternehmen, die Metz AG, und lernte dort Kaufmann, wollte Außenhandelskaufmann werden in England. Und kriegte dann das Angebot nach dem Wiederanschluss des Saargebietes von Schulfreunden dort zu arbeiten bei der HJ als Angestellter und war dann da im Heimbau tätig für die Abwicklung von Heimbauten, die die HJ dort errichtet hat. Das sind heute Jugendherbergen. Später dann war er in der Kinderlandverschickung und er ist 1938 dann in die NSDAP eingetreten. Ja, er war dabei, das ist ein typischer, ja, das, was wir die Mitläufer nennen, diejenigen, die profitiert hatten und auch die Privilegien. Er hatte also mit 23, als er da anfing bei der HJ, hatte er eine Sekretärin für sich und einen Dienstwagen. Also, und wenn Sie das heute vergleichen mit heutigen Statussymbolen, Dienstwagen damals, dann müssen Sie schon fast an ein Privatflugzeug ran. Aber er war ein kleines Licht.
Haben Sie je mit ihm diskutiert?
Oh ja, endlos. Er hat es nicht leicht mit mir. Ich glaube, wenige Väter hatten es so schwer. Also, und er tut mir auch im Rückblick leid.
Götz Ali, Sie sind in Heidelberg geboren, Sie waren in München in der Journalistenschule und dann sind Sie ab 68, da sind Sie gerade mal 21, in Berlin.
Ja, im Rahmen meiner Journalismusschulausbildung habe ich mich zur dpa nach Berlin versetzen lassen, habe dort die Schlacht am Tegeler Weg miterlebt.
Was war das?
Mit sehr viel verletzten Polizisten. Da ging es um den Genossen Horst Mahler und dessen Rechtsanwaltszulassung vor dem Landgericht Berlin. Ich kam da eigentlich so als ganz bürgerlicher Mensch hin und habe mich eingetragen in die Vorlesung von Alexander Schwan und dem Historiker Kotowski und wollte Geschichte und Politik parallel studieren, bis ich merkte, ich saß in diesen Veranstaltungen irgendwie fast alleine und es dauerte kein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich also zum radikalen Studenten mutiert war, der das System in Frage stellte und Leute wie Erwin Leiser, jenseits ihrer Biografie und allem, auch Richard Löwenthal, Ernst Fraenkel, so als, ja, wir sagten damals Scheißliberale, diskreditierte und mich auch für ihre Schriften, ihre Lebenswege und all das überhaupt nicht mehr interessierte.
Sie wurden Maoist?
Ach, Maoist. Wir nannten uns Spontaneisten. Und ein großer Teil meiner Altersgenossen zieht sich immer darauf zurück und behaupten, sie seien nicht Maoisten gewesen. Ich habe mir die gesammelten Schriften von Mao Zedong einschließlich meiner damaligen Anstreichung aufgehoben, auch die militärischen Schriften, und ich weigere mich, sie wegzuwerfen. Das will ich im Bücherschrank haben und meine eigenen Fehltritte sozusagen vor der Nase behalten. Das ist mir wichtig. Es liegt darin ein kleiner Nebeneffekt, den ich für ganz produktiv halte. Ich glaube ja, dass die 68er-Bewegung in ihrem wilden, radikalen und langanhaltenden Ausdruck, der ja dann auch ins Terroristische ging, sich stark unterschied von der Bewegung in den USA, auch in Frankreich. Das war relativ schnell vorbei und dann die Leute wieder normal, wieder in die Gesellschaft zurückintegriert, gingen die eigentlich vorgesehenen Lebenswege. In Deutschland, in Japan, in Italien war das viel härter. Immer mit terroristischen Ausläufern und sehr dauerhaften Verweigerungen. Und das hat damit zu tun, dass in all diesen drei Staaten, das sind die drei Staaten, die den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben und verloren. Es dauerte ja, das kann man auch an der Biografie von Joschka Fischer sehr gut sehen, ungefähr 10 Jahre, bis wir dann wieder auf dem Teppich waren. Was ich daran wichtig finde, auch für meine spätere Arbeit, ist die Selbsterfahrung mit dem Totalitarismus. Das war totalitäres Denken. Wir sind erzogen worden in dem harten Freund-Feind-Denken des Kalten Krieges, natürlich auch unsere Eltern und Lehrer, die das aus dem Nationalsozialismus in dem Krieg noch mitgebracht hatten und uns dieses Gift ununterbrochen infiltrierten. Und wir haben das in der 68er-Bewegung in einem, ja, in großer Wildheit, aber halb so schlimm, quasi ausgeschwitzt. Das war wahrscheinlich notwendig. Es war aber keine Heldentat. Und diese Selbsterfahrung mit totalitärem Denken hilft mir heute bei der Betrachtung der Geschichte des 20. Jahrhunderts durchaus.
Götz Ali, lassen Sie mich da fragen. Wann beginnt das Leben als Familie? Weil ich in Ihrer Biografie so einen konsistenten Wissenschaftsarbeiter sehe und da auch einen Motor von Kontinuität vermute.
Ja, ich bin ja mit meiner Frau nach Berlin gezogen. Also da waren wir und dann kriegten und wollten wir auch relativ früh ein Kind. Also war ich 23, unser ältester Sohn. Und dann noch ein zweites. Und das hat mich auch, glaube ich, vor weiteren Fehltritten bewahrt. Weil ich erinnere mich an ein Kadergespräch, da sollte ich für die proletarische linke Parteiinitiative Kader werden. Das führte der heutige Professor Reinhard Wolf zusammen mit seiner damaligen Geliebten, später WDR-Redakteurin. Und die vernahmen mich da also ein, wie ich denn über die proletarische Zukunft dächte. Und sagten am Ende, ja, für die Revolution können wir Leute mit Kindern nicht gebrauchen. Und ich muss sagen, Glück gehabt. Ja, so war das. Ja, kann es nicht ändern.
Ich meine, im heiligen Munzinger hat ihre Frau Monika nicht mal einen Nachnamen, weil die heißt da einfach grundsätzlich Ali und Schluss.
Ja, sie legt darauf Wert, denn sie hat den Geburtsnamen Lehmann.
Und den mag sie nicht.
Ja, das vergessen wir, das können Sie auch rausschneiden.
Okay, das schneide ich auch raus, das wird respektiert. Aber sagen wir mal...
Nee, lassen Sie es ruhig drin.
Götz Ali, verdanke ich die Möglichkeit, mit Ihnen jetzt, mit dem Zeithistoriker, mit dem vielfach geehrten Akademiker zu sprechen, auch dem radikalen Erlass? Denn aus Ihnen hätte ja ein ganz ordentlicher Heimleiter in Berlin-Spandau mit ergrauten Schläfen werden können und Sie hätten ganz viele dankbare Zöglinge. Wenn Sie da nicht rausgeflogen wären, als 29-Jähriger, als suspendiert worden sind Sie, aufgrund des sogenannten radikalen Erlasses, der ja viele erwischt hat, wegen Ihrer Mitarbeit in der Roten Hilfe.
Ja.
Welche Auswirkungen hatte denn die Suspendierung?
Na, erstmal wurde ich richtig Arbeitslosengeld, das war damals sehr üppig und vermittelt wurde man sowieso nicht. Und ein Jahr später gewann ich den arbeitsgerichtlichen Prozess und kriegte das ganze Gehalt für ein Jahr nachgezahlt. Das war also großartig. Den Prozess hat übrigens der ehemalige Innensenator, der wegen der Erschießung von Benno Ohnesorg zurückgetreten ist, Wolfgang Büsch, für mich geführt, mit gutem Erfolg. Und ja, ich fand es eigentlich eine glückliche Wendung und ich habe in der Zeit dann angefangen, auch zu schreiben.
Auch den Doktor zu machen?
Ja, den Doktor zu machen, mithilfe der Erfahrungen aus dieser Arbeit in Spandau.
Sie haben weiter in Gruppen gearbeitet. Mit Karl-Heinz Roth und Susanne Heim haben Sie eine, das klingt ganz umständlich, privat finanzierte geschichtswissenschaftliche Forschungsgruppe gegründet. Was war das? Was wollten Sie?
Ja, also die Geschichte muss man eigentlich etwas anders anfangen. Ich wurde dann noch Vater einer behinderten Tochter, die eine andere Mutter hat als meine Frau und die vielleicht auch nur deswegen meine Tochter dann im sozialen Sinn geworden ist, weil sie bald nach der Geburt eben schwer behindert wurde durch eine Gehirnhautentzündung. Und das hat mich, war damals Redakteur bei der Taz, veranlasst, mich mit den Euthanasiemorden in der NS-Zeit zu beschäftigen. Die Archive waren damals alle zu, man schwieg. Es hieß darüber Ruhe das Arztgeheimnis und das dürfe man nicht wissen. Und ich geriet dann an einen Hamburger Staatsanwalt, das war Dietrich Kuhlbrot, der nebenher auch Filmkritiken in der Frankfurter Rundschau schrieb. Und der gab mir die Unterlagen über einen riesigen Prozess, den er geführt hatte. Kopiert hatte er alle anderen Euthanasieverfahren und ich fuhr dann mit einem Kleinwagen nach Berlin, weil das Verfahren war eingestellt worden und die Kopien sollten gerade in die Vernichtung, also Aktenvernichtung gehen, dass nur die Originale aufbewahrt werden sollten. Der Prozess richtete sich übrigens gegen einen Hamburger Staatssekretär, die heißen dort Staatsräte, der zuvor NS-Staatssekretär für Gesundheit gewesen war und dann später als Sozialdemokrat der Baustaatssekretär. Na und dann habe ich da begonnen, habe bei der Taz aufgehört und auf diesem Weg habe ich Karl-Heinz Roth kennengelernt, der sich mit medizinhistorischen Themen beschäftigt hatte und auch eine ganz eigene Form von linken Radikalismus pflegte. Und später kam dann Susanne Heim hinzu.
Eigene Form von Radikalismus?
Ja, das kann man sagen. Also er war irgendwie in der Terrorszene und hatte da einen Prozess, wurde zwar freigesprochen, aber bei der Verhaftung schwer verletzt. Also das war schon eine Stufe anders als mein Leben.
Götz Ali, da haben Sie Studien, die als bahnbrechend beschrieben werden, geschrieben zum Nationalsozialismus. Was waren das für welche und wie haben Sie gearbeitet?
Na, wir haben dann eine Zeitschrift gegründet und jeder zahlte da in diesem Verein, da hat einen komplizierten Namen, 50 Mark im Monat und ich führte da die Geschäfte und redigierte die Zeitschrift und wir haben da großenteils also mit Laien zusammengearbeitet. Es war ein sehr aufwendiges Arbeiten, aber diese Bände, die ich redigiert habe, sind, glaube ich, die ersten 8 oder 9. Die sehe ich bis heute gerne. Das ist die Grundlagenarbeit, die ich damals geleistet habe, mit anderen zusammen. Ich habe auch bei allen politischen Unterschieden, wir haben uns bald gespalten zu Karl-Heinz Roth, von ihm doch viel gelernt. Das muss man sagen. Wir hatten auch Glück, oder ich hatte Glück, weil ich gleichzeitig von Jan-Philipp Remzma, der sein Institut gerade gegründet hatte, für 3 Jahre ein Stipendium bekam, auch mit mehreren Mitarbeitern. Und das war sozusagen die Startladung, mit der das Ganze dann losgegangen ist. Das ist nicht nur mein eigenes Verdienst, sondern auch das anderer Leute.
Charakteristisch ist für die Historikerszene, Götz Ali, dass diese sich nicht derartig schmerzhaften Themen zugewandt hat. Also weder der Kontinuität von nationalsozialistischen Funktionsträgern in der Bundesrepublik noch der Euthanasie.
Ja, das waren eben damals Themen, die noch nicht oder überhaupt nicht bearbeitet wurden. Dann auch das Buch, das ich mit Susanne Heim zusammengeschrieben habe, Vordenker der Vernichtung. Das beschäftigt sich ja mit der Rolle der Intelligenz im Nationalsozialismus. Heute weiß das jeder, ja. Aber damals, wir sind niedergemacht worden von allen Seiten wegen dieses Buches, weil wir ja, den Nationalsozialismus beschrieben haben mit einem Kern von Rationalität, ja, also von Herrschaftsrationalität, wie da Planer am Werk waren, Universitätsprofessoren. Und mein Doktorvater Wolf-Dieter Nahr hat dir gesagt, dass ich da mal einen Forschungsantrag irgendwo stellte, der natürlich abgelehnt wurde. In diesem Antrag steht 50 Mal das Wort Professor. Ja, und Professoren müssen darüber entscheiden. Lassen Sie doch bitte dieses Wort einfach mal 30 Mal aus.
Wie haben Sie?
Ja, das war die Situation damals. Naja, der Antrag wurde sowieso abgelehnt von den hochmögendsten Institutionen, die wir so haben. Und so begann eben meine krumme, aber im Rückblick dann doch ganz angenehme Karriere.
Diese Karriere hat ja auch ein anderes Fundament, also nicht nur das des Fleißes, sondern einer konkreten Art zu arbeiten. Sie waren dann Leiter, da waren Sie dann schon 37, Leiter des Projektes Täterbiografien im Nationalsozialismus. Das war bei Remzma am Hamburger Institut für Sozialforschung. Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit vorstellen?
Also die Archive waren großteils zu und also zum Beispiel die Unterlagen der NSDAP, der SS, die bekam man als Deutscher damals überhaupt nicht. Ja, also ich musste da eine amerikanische Staatsbürgerin voranschicken, damit sie im sogenannten Document Center
in Berlin
das für mich kopiert hat. Später war es als Berliner Bürger nicht möglich, wohl aber als Bundesbürger. Da musste ich mich also in die Bundesrepublik ummelden, damit ich das von Berlin aus machen konnte, weil hier in Berlin saß einer, der das systematisch verhindert hat, dass Berliner das sehen dürfen. Das sind Dinge, die kann man sich heute alle nicht vorstellen. Großzügig war zum Beispiel die Bayerische Archivverwaltung. Sehr kleinlich dagegen war die Hamburger und die Berliner Archivverwaltung. Da kriegte man überhaupt nichts. Und man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel die Entnazifizierungsverfahren in Baden-Württemberg, die wollte ich mal einsehen, die hatten dort ein Gesetz damals, man vergisst das ja leider alles, dass man die niemals wird einsehen dürfen, diese Unterlagen. Ja, das Gesetz ist dann irgendwann außer Kraft gesetzt worden. Damals wurden noch immer ununterbrochen Akten aus der NS-Zeit auch systematisch vernichtet. Zum Beispiel die Akten über die Enteignung unter der deutschen Besatzungsherrschaft, die bei der Reichsbank waren, wurden systematisch in der Notenverbrennungsanlage der Deutschen Bundesbank verbrannt. Ja, das ist erst in den vergangenen Jahren langsam ans Licht gekommen. Das war die Situation. Dann gab es in Ost, Ja, auch in Frankreich waren die Archive zu. In Osteuropa hieß es, ja, da kommt man gar nicht ran. Dann fuhr ich nach Polen, ziemlich oft damals. Glänzend geordnete Archive. Überall wurde man mit offenen Armen empfangen und man kriegte alles auf den Tisch, was man haben wollte. Während die westdeutschen Historiker zumindest behaupteten, man dürfe das nicht sehen. Ganz besonderes, spezielles Kapitel war noch die Archivarbeit in der DDR, aber das lassen wir jetzt.
Ja, da sind Sie erfolglos für die Stasi angeworben worden.
Naja, also was heißt nicht angeworben? Ich wurde abgeschöpft. Also mein Betreuer, ein netter Mensch, der hat auch wissenschaftliche Verdienste, ein Mann namens Manfred Seckendorf, also den ich auch achte, dem ich auch nichts nachtrage, der hat mich also in stundenlangen Gesprächen über alles Mögliche und die Grünen und die Friedensbewegung irgendwie abgeschöpft. Aber das war die Grundlage dafür, dass ich mehrere Jahre relativ privilegiert an Akten kam.
Die Szene war durchsetzt.
Die Szene war mit allerhand Schwierigkeiten durchsetzt, ja. Ja, das machte natürlich auch Spaß. Das hatte so was Abenteuerliches.
Götz Ali, was waren das für Sie für Wege, in Archive zu gehen, Materialien, die ungesichert waren, die nicht legitimiert waren durch andere vorherige Forschungsarbeiten, zu sichten, um dann eben sich durch die verschiedenen Schriftformen und Papierformate durchzuwühlen?
Naja, also ich erinnere mich noch ganz genau, also man ist ja auf manche Sachen dann auch stolz, wie ich so in einer Nacht beim Studium dieser Akten und Kopien, die man damals kriegt, das waren zum Teil noch so komische Nasskopien, feststellte, diese wilde Euthanasie, diese zweite Phase der Euthanasiemorde, also beginnt 1942, der mehr als 100.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, das war nicht wild, sondern das hing unmittelbar mit dem Bombenkrieg zusammen, weil die psychiatrischen Einrichtungen als Reservekrankenhäuser ausgewiesen wurden und die psychisch Kranken die Betten so lange belegen mussten, bis die körperlich Verletzten nach den Bombenangriffen eingeliefert wurden, damit der ganze Betrieb aufrechterhalten und das Haus warm und intakt bleibt und dass die psychisch Kranken dann rausgenommen wurden in der Zahl, wie körperlich Kranke kamen.
Rausgenommen heißt ermordet.
Ja, und in Anstalten verlegt wurden, wo sie sehr schnell starben oder direkt ermordet wurden.
Ja.
Das sind eben Dinge oder eine geheime Sitzung des Deutschen Gemeindetags mit mindestens 400-500 deutschen Oberbürgermeistern und Kreisverwaltungsdirektoren, der sehr offen über die Euthanasiemorde gesprochen wurde. Und da habe ich ein selbstgeschriebenes Protokoll, das war offenbar verboten, dass man da überhaupt ein Protokoll schreibt, des Oberbürgermeisters von Plauen durch systematische Suche gefunden. Und das ist ein ganz singuläres Einzelstück, das eben beweist, was da gesprochen wurde, während der Hamburger Bürgermeister in sein Regierungstagebuch nur reingeschrieben hat, Berlin psychisch kranke Punkt.
Das sind Arbeiten, die in Ihrem Sammelband Die Belasteten 2013 dann vorgelegt worden sind. Ist das richtig?
Ja, die standen alle da in diesen frühen Heften in den frühen 80er Jahren und die sind dann in diesem deutschen Wissenschafts- und Zeitgeschichtsbetrieb, da sind sehr viele Menschen unterwegs, die andere abschreiben, vor allem diejenigen, die als Außenseiter gelten. Und da hat man mich irgendwann völlig aus der Literaturliste getilgt. Und dann habe ich mir gedacht, wartet, jetzt tue ich mal meine alten Sachen nochmal auflegen, habe sie ein bisschen umformuliert, auch ergänzt, aber es ging schnell, ein halbes Jahr habe ich daran gearbeitet und habe dann auch ins Nachwort reingeschrieben, was da alles abgeschrieben worden ist in dieser Zeit und von wem und wie die Geschichte ist. Und ich glaube, dieses Buch kann sich sehen lassen, es ist, also höre ich jedenfalls das Beste zu den Euthanasiemorden, das man heute lesen kann.
Haben Sie, Götz Ali, eine Erklärung dafür, warum die Euthanasie so vorsichtig, um es freundlich zu sagen, rezipiert wird, wie kaum ein anderes Phänomen?
Ja, weil sie mitten in deutschen Familien stattfand. Und Sie müssen sich vorstellen, 200.000 ermordete Deutsche psychisch Kranke. Und abhygienische Propaganda. Aber die Menschen, den psychisch Kranken, der dauerhaft krank ist in der Familie, auch heute noch, die schämen sich, es gibt Kontaktabbrüche, man weiß nicht so richtig, wie man darüber reden soll, auch wenn im Bekanntenkreis einer dauerhaft psychisch krank wird. Die verschwinden aus dem Blickfeld. Und die Angehörigen hatten, also jetzt nicht alle, aber viele, und es gab Erlasse darüber, die Möglichkeit, ihre Kranken rauszuholen. Und haben das natürlich unter Kriegsbedingungen, war das schwierig. Aber sie konnten es machen und es gibt hunderte von Beispielen, wie psychisch Kranke auf diese Weise gerettet worden sind, auch nur durch den regelmäßigen Besuch ihrer Angehörigen. Denn die interessante Frage auf dem Fragebogen, mit dem die Kranken deportiert und ermordet wurden, war die Frage Nummer 2. Wie oft und von wem erhält der Kranke Besuch? Und da haben sie einen sehr klaren Indikator. Und ich glaube, heute weiß eigentlich jeder, der mit psychisch Kranken im weiteren Umkreis seines Lebens zu tun hat, was das bedeutet und wie leicht es da zu Kontakteinschränkungen und Abbrüchen kommt und wie leicht es in einen Zustand kommt, wo man gar nicht mehr weiß, was macht der eigentlich, lebt er noch, wo ist er denn? Und dieses Gefühl der Angehörigen, dass es A, etwas Beschämendes ist, wenn jemand psychisch krank ist, und B, dass man bis zu einem gewissen Grad, natürlich nicht vollständig, mitverantwortlich ist für den Tod dieses Menschen, hat das Schweigen bewirkt.
Mit welcher Musik versuchen wir das zu verdauen?
Ja. Ali. Machen Sie so einen langsamen Satz aus Les Adieux von Beethoven. Das ist Klaviersolo. Gibt auch eine Einspielung von meinem einen Sohn, der ist Musiker.
Les Adieux. Ludwig van Beethoven, Sonata Nummer 26 in S-Dur, Opus 81, Les Adieux, Piano, Till Ali. Das Adagio aus Les Adieux. Doppelkopf. Heute zu Gast Götz Ali, Gastgeber Johannan Schelljem auf HR2 Kultur. Götz Ali, wo fassen Sie den Mut, die Wirkungsmechanismen des Nationalsozialismus anders zu sehen? Sie wissen, dass Ihre Sicht unbequem ist. Erwin Leiser hat das schon beschrieben, Kogon, SS-Staat, hat auch die Funktionsweise beschrieben. Raoul Hilberg kam von außen und hat mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis er in Deutschland akzeptiert worden ist. Und er hat sogar Quellen, ausschließlich Quellen der Täter benutzt. Wo fangen Sie an, den Nationalsozialismus anders zu betrachten als funktionsspezifisch, dass ein Einzeltäter oder das Dritte Reich mehr oder weniger ideologisch ein Volk besetzt haben?
Naja, ich gehe einfach von den Tatsachen, auch den gesellschaftlichen Erfahrungen aus, die ich als Deutscher habe. Und da muss man erst mal sagen, knapp 50% haben 1933 Hitler gewählt, beziehungsweise konservativ gewählt. Wenn man die Stimmen für die Kommunistische Partei dazu nimmt, dann muss man sagen, dass 2/3 der Deutschen damals, 1932, als die Kommunistische Partei noch zugelassen war, gegen die Demokratie, gegen die Republik votiert haben. Dann wird immer so getan, als sei der Antisemitismus eine Erfindung der Nationalsozialisten. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich hatten die den Antisemitismus als militanten Programmpunkt. Aber der wirkte ja über ihre unmittelbare Wählerschaft hinaus integrativ. Denn natürlich gab es im Zentrum, also der katholischen Partei, bei den Sozialdemokraten, bei den Liberalen, überall auch Antisemiten. Das heißt, gerade an diesem Punkt konnte die NSDAP ihre Basis verbreitern und die Kritik von außen, wenn Sie die sozialdemokratische Kritik verfolgen oder auch die kommunistische, die richtet sich nicht gegen den Antisemitismus dieses Regimes, sondern gegen ganz andere Fragen. Dann das Jahr 1937-38, also die Glanzzeit des Nationalsozialismus. Man kann mit Fug und Recht, und ich habe das mit Frankfurter Studenten untersucht in dem Buch Volkes Stimme, da haben wir rückwärtsgewandte Demoskopie betrieben oder haben das jedenfalls versucht. Es hat im 20. Jahrhundert keine deutsche Regierung gegeben, die eine größere Massenunterstützung hatte als die Regierung Hitler 1938. Und dieses Faktum darf man einfach nicht vergessen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und da scheitert jede Reduktion, die sagt, das waren die Nationalsozialisten. Das klingt wie Marsmenschen oder das Regime oder der Diktator. Das sind alles Distanzierungsversuche. Und das Wesentliche ist für mich die Frage, woher hat dieses Regime seine Dynamik gewonnen, um innerhalb so kurzer Zeit, das unterscheidet es ja auch vom Kommunismus, innerhalb von so kurzer Zeit so viele Menschen zu ermorden, einen ganzen Kontinent zu terrorisieren und zu zerstören, vom Nordkap bis zum Kaukasus, bis nach Afrika. Mit einer ungeheuren Überdehnung der eigenen Kräfte, 18 Millionen gehorsame deutsche Soldaten mobilisiert. 18 Millionen, das war jeder, der laufen konnte, ungefähr unter den Männern. Wie ist das gelungen? Das ist meiner Ansicht nach die zentrale Frage. Und da, dass jeder, der an Aufklärung interessiert ist, muss sich diese Frage stellen und darf nicht auf irgendetwas anderes ausweichen.
Was verstehen Sie unter rückwärtsgewandter Demoskopie?
Naja, also im Dritten Reich gab es noch keine Umfragen, wie wir das so heute kennen, ja, und kein Politbarometer. Aber dieses Regime war sehr darauf bedacht, die Wirkung seiner Maßnahmen im Volk zu beobachten und auch zu korrigieren, wenn es nötig war, und die Massenunterstützung möglichst lange zu bewahren. Wir haben da Folgendes gemacht. Wir haben mit dem Einwohnermeldeamt Frankfurt zum Beispiel die Adolf-Kurve gemessen, also wie oft wurde der Name Adolf vergeben als Vor- oder Zweitname in den Jahren 33 bis 45, also man kann annehmen, dass im Februar 1945 wenige Eltern ihre Söhne mit diesem Vornamen gestraft haben. Und dasselbe haben wir dann noch mit Horst, das war der Hilfs-Adolf, Horst Wessel, gemacht. Dann haben wir die Kirchenaustritte gemessen und dann haben wir im Krieg die Todesanzeigen gemessen. Da gab es zwei Formen. Die eine aus dem Ersten Weltkrieg gefallen für Volk und Vaterland und die andere war gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Und da haben wir gesehen, dass selbst in der NSDAP-Zeitung von Frankfurt der Führer, der am Anfang ganz oben ist, also fast alle betrauerten ihre gefallenen Söhne oder Ehemänner mit Führer, Volk und Vaterland, auf 10% absackte und dann wurden diese Formeln auch dann aufgehoben und es wurden nur noch Sammelanzeigen geschaltet. Und das ist ganz interessant, da haben wir noch mehrere Indikatoren gehabt und kamen eben zu dem Ergebnis, dass der Höhepunkt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ist, dass mit Beginn des Zweiten Weltkriegs die Massenunterstützung sofort deutlich sinkt und dann im Herbst 1941 auch nochmal sehr stark nach unten geht und von diesem Zeitpunkt ab der Terror gegen das eigene Volk, also Todesstrafen haben wir gemessen, des Volksgerichtshofes, aber das gilt auch für Todesstrafen, also Deserteursurteile gegen deutsche Soldaten, ganz stark steigt ab 1941 und vorher kommen ganze Quartale mit fast keinen oder sehr wenigen Todesstrafen aus.
Ist das ein Widerspruch zu der Grundlinie Ihres 460-Seiten-Oeuvres, Hitlers Volksstaat, Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus? Der analysiert die Gefälligkeitsdiktatur durch die Enteignung unterworfener Gebiete.
Ja, aber auch die innere Politik des Raubens und auch die Steuerpolitik. Also man muss sich das mal klar machen. Auch ich versuche ja auch immer sozusagen die Normalität dieses Regierens und auch die Reaktion der Bevölkerung mit im Auge zu behalten. Also wir sprachen ja gerade von dem Krieg gegen die Sowjetunion. Im Herbst war völlig klar, das würde schief gehen. Der Winter kam, die Soldaten blieben stecken. Wir hatten ungeheure Gefallenenzahlen, bald Erfrorenenzahlen. Plötzlich musste Wollwäsche gesammelt werden. Es gab keinen Nachschub, nichts. Die Alten haben natürlich gesagt, das kennen wir. Aus dem Ersten Weltkrieg. Zwei-Fronten-Krieg, Hunger, Tod, Finis Germaniae. Nun konnte Hitler die nicht alle ins KZ stecken, hat er auch nicht getan. Was hat er getan? Er hat auf einen Schlag die Rentenzahlungen um 15% erhöht. Im November 1941. Und zwar ohne die aktiv Tätigen, also die Arbeitenden, zu belasten. Die hatten keine höheren Sozialabgaben. Belastet wurden die Zwangsarbeiter, die doppelte Sozialabgaben zu zahlen hatten und keine Ansprüche hatten, die wurden ja von den Unternehmen entlohnt. Und auf diesem Weg wurden die Alten ruhig gestellt. Und das schaffen sie natürlich mit dieser Methode bis heute. Erhöhen sie irgendwo auf der Welt die Rentenzahlung um 15%, ohne die aktiv arbeitende Bevölkerung zu belasten. Die Leute fragen nicht, woher kommt das Geld. Ja, und hinzu kam die hemmungslose Ausplünderung Europas. Das habe ich in diesem Buch beschrieben. Es ging deutschen Familien im Zweiten Weltkrieg oft besser als im Frieden, jedenfalls in der Anfangszeit. Die Frauen hatten sozialgeschichtlich gesehen erstmals richtig eigenes Geld. Sie bekamen nämlich 90% des letzten Nettolohnes des Mannes direkt. Und die deutschen Soldaten waren doppelt so gut bezahlt wie US-amerikanische und kanadische Soldaten. Und die hatten richtig viel Geld und waren gleichzeitig bei der Wehrmacht in Vollpension und schickten ununterbrochen Päckchen nach Hause von geraubten Gütern im Ausland, konnten dort ihren Sold und auch Geld, was zu Hause überflüssig war, in Landeswährung umtauschen und dort die besetzten Länder leer kaufen und das Zeug nach Hause schicken oder mitbringen. All diese Mittel sind sehr bewusst eingesetzt worden, aber als normale Bestechungsmittel, nicht als was besonders Nationalsozialistisches, um die Bevölkerung zusammenzuhalten, um sie an ihre Führung zu ketten, um sie zu korrumpieren, damit sie all das taten, was sie dann tatsächlich taten und in eine Situation gerieten, ja, in der die Brücken abgebrochen waren, in der sie nicht mehr zurückkonnten und wo sie anders als im Ersten Weltkrieg dann gewissermaßen bis zum letzten Atemzug, bis sie von alliierten Soldaten wirklich körperlich umstellt waren, gekämpft haben.
Götz Ali, haben Sie das Gefühl, den zeithistorischen Betrieb verändert zu haben? Oder sind die Konfrontationen zwischen Hans-Ulrich Wehler als Ihrem schärfsten Kritiker und Raoul Hilberg, der leider 2007 verstorben ist, als einem Fürsprecher, ist dieser Bruch, ist diese Spaltung, ist diese Trennung im zeithistorischen Betrieb bis heute erhalten?
Ja, wobei vielleicht die Gründe wechseln. Also weil dieser zeithistorische Betrieb ist sehr stark einfach auf sich selber bezogen und auf die eigene Zitierkartellwelt und Förderwelt und Drittmittel und so weiter. Und die sind generell rücksichtslos gegenüber Leuten, die nicht zu ihren Kreisen gehören. Also das muss man klar sehen. Wir haben da eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eingeschränkte Sichtweise. Das ist traurig für Leute, die sich unter anderem damit beschäftigen sollen, wie Ressentiments, wie Hass entstehen. Aber so ist das eben nun mal in Deutschland. Aber ich muss auch umgekehrt sagen, ich lerne natürlich von denen auch was. Manchmal gehe ich ja auf irgendeine Konferenz oder ich lese mir auch viele dieser Qualifikationsarbeiten durch. Und Es ist nicht so, dass ich davon nicht auch Gewinn hätte, aber oft erkenne ich an diesen Arbeiten auch, also so darf man es auf keinen Fall machen. So geht man haarscharf an allen wichtigen Fragen vorbei. Und dieses negative Lernen, das rechne ich durchaus dem zeitgeschichtlichen Betrieb zugute, halte ich denen zugute.
Gut.
Diese Möglichkeit, also dafür bin ich echt dankbar.
Gut, dann könnten wir fast Yesterday spielen von den Beatles.
Okay. Ja, das können wir machen.
Okay.
Das wäre gut.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me.
Das war Yesterday von den Beatles, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Götz Ali, Gastgeber Johanan Schelljem. Götz Ali, was machen Sie mit Ihrem Herzen? Wie gehen Sie mit diesem Leid um, das Sie dokumentieren?
Ja, das hat mich meine jüngste Tochter auch gefragt. Wie macht er das nur, nachdem sie jetzt das Buch gelesen hat?
Wie alt ist sie?
37 wird sie, 36 ist sie.
Okay.
Ja, also ich mache das als Wissenschaftler, wie ein Gerichtsmediziner. Und da muss man sich eine etwas dickere Haut zulegen. Aber es gibt natürlich Kleinigkeiten, die einen dann doch sprachlos machen, wo ich dann auch aufhöre, weiterzuschreiben und mich freue, wenn ich irgendwie einen journalistischen Artikel über die Masernepidemie in Berlin oder so schreiben kann. Einfach als zur Entspannung, ja, zwischendrin, oder mich über die rot-rot-grüne Stadtregierung aufregen kann. Das ist gut. Aber es sind nicht unbedingt die Mordtaten selber. Ich beschreibe in diesem Buch Europa gegen die Juden einen Massenmord ukrainischer Kosaken am Ende des Ersten Weltkriegs in der ukrainischen Stadt Proskurow, das liegt 200 Kilometer östlich von Lemberg. Und die ermorden innerhalb von 4 Stunden, mit Säbeln meistens, 1600 Juden dieser Stadt. 1600 Juden, und es ist Sabbat. Sie dürfen weder vergewaltigen noch rauben, das haben ihnen die Offiziere gesagt, und daran halten sie sich auch. So, und daneben gibt es die polnische und ukrainische Bevölkerung dieser Stadt, der Bürgermeister ist Pole. Was geschieht jetzt? Diese orthodoxen Juden dieser Stadt, die waren fast alle orthodox, die haben am Freitagabend, das war eine österreichische Stadt gewesen, das elektrische Licht angemacht, also vor Sonnenuntergang, um es dann am Samstagabend nach Sonnenuntergang wieder auszumachen. Was macht jetzt diese Zivilbevölkerung dieser Stadt am Sonnabendabend nach diesem grauenhaften Massenmord, den alle gesehen haben? Sie stürmt in die Wohnungen, wo noch Licht an ist, wo sie wissen, dass keiner mehr lebt, und rauben sie aus.
Das tut dann weh.
Ja. Das sind die Unbeteiligten. Wissen Sie, das sind nicht die Mörder. Das sind die, die daneben standen, die die Situation ausnützen.
Herzlichen Dank. Es ist schwer zu verstehen, Götz Ali, dass wir dieses Gespräch zu Ihrem 70. Geburtstag führen, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich sitze einem 35-Jährigen gegenüber.
Na, das ist ja nett.
Zumindest bei all dem, was der im Kopf hat und was die Wendigkeit seiner Argumentation betrifft. Ich danke Ihnen für das Gespräch, freue mich, dass Sie ins Studio geradelt gekommen sind und frage Sie, mit welcher Musik wir die Sendung ausklingen lassen wollen.
So einen langsamen Satz aus Les Adieux von Beethoven.
Okay, Götz Ali zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Danke, dass Sie im Studio waren, Götz Ali.